Ja, wir haben jetzt zwei Weihnachtsgeschichten gehört und um die wird es auch in der Predigt gehen. Zuerst soll es um die Geschichte, die wir zuletzt gehört haben, gehen, um die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland. Und danach singen wir ein Lied und danach kommen wir zu der altbekannten Geschichte von der Geburt Jesu im Stall. Ja, die Weisen aus dem Morgenland, Gisela hat es schon angedeutet. Die heiligen drei Könige oder auch eine Gruppe von Sterndeutern. Wir haben es hier mit einer ganz geheimnisumwitterten Reisegruppe zu tun. Und das liegt natürlich auch an den wertvollen Geschenken: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und wer wünscht sich nicht Besuch von Menschen, die solche wertvollen Gastgaben mit im Gepäck haben? Und dabei ist nicht nur das Gold wertvoll. Auch die Weihrauch- und die Myrrheharze, die kommen so aus dem arabischen Raum, die stellen einen enormen Wert dar damals. Und wegen dieser drei Gaben ging man auch davon aus, früher, dass es sich auch um drei Personen handelte. Im Bibeltext ist natürlich nicht von Königen die Rede, dass es sich bei den Weisen tatsächlich um Könige handeln sollte. Das war so eine Idee, die entstand im Nachhinein. Da las man im Alten Testament, dass Könige dem Messias Geschenke bringen. Dann dachte man, ja, okay, das müssen die Könige sein. Auf alle Fälle, es handelt sich bei den Weisen nicht einfach so um Hinz und Kunz. Die Sternkunde war in Mesopotamien und da kommen die her, nur hochgestellten Persönlichkeiten vorbehalten. Und dass die Weisen Eindruck machen, das sehen wir an dem Wirbel, den ihre Ankunft in Jerusalem auch verursacht. Wenn du oder ich, wenn wir damals gelebt hätten und wir wären nach Jerusalem gekommen und wir hätten gesagt, na, wir suchen den neugeborenen König der Juden. Also da wäre nicht so viel los gewesen. Aber eine Gruppe von geheimnisumwitterten ausländischen Adligen, das macht schon was her. Und in 0, nichts stehen sie vor König Herodes. Ja, und alles ist erstmal in Aufruhr. Und wir mögen lächeln über die Menschen von damals. Aber ist es heute anders, dass hochgestellte Persönlichkeiten auf einen Aufruhr verursachen und in den Medien ein wichtiges Thema ist? Welche Staatsoberhäupter und Regierungschef sich wo sehen lassen und wo nicht? Also es ist ja noch nicht so lange her, kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs, da gab es sehr viele Solidaritätsbesuche in Kiew, die weltweit aufmerksam registriert wurden. Und wer kann sich noch an den ganzen Trubel dran erinnern von Kanzler Scholz, Präsident Steinmeier, wer nach Kiew darf und wer nicht? Und dann merken wir vielleicht, so sehr unterscheiden wir uns gar nicht so sehr von den Menschen damals. Es spielt auch bei uns heute eine Rolle in der Welt, bei den Mächtigen, wer wen besucht, wer sich mit wem zeigt und wer nicht. Aber natürlich entscheidend ist für Matthäus die Botschaft der Weisen. Ach ja, der Laschet, der kommt noch später, genau. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn zu huldigen. Ein König ist geboren, der König. Und dennoch mit dem Stern sozusagen eine standesgemäße Lightshow der Gestirne. Und wie der Stammbaum in Matthäus Kapitel 1 zeigt, ein Nachkomme des sagenumwobenen Davids. Ja, auch hier wieder der Bezug, auch heute, wir leben heute in einer Republik, es gibt hier keinen König mehr, aber natürlich, so ganz unwichtig ist das auch nicht. Dazu muss man nur mal zum Zahnarzt gehen und da in den Zeitschriften blättern. Und jetzt kommen wir hier zu dem, ne, als der im Vorfeld von der Bundestagswahl hat er gesagt, er ist ein Nachkomme von Karl dem Großen. Das wurde auch in den Medien breitgetreten. War natürlich nicht so wie von ihm gewünscht. Und dann vor einigen Wochen hatten wir dann noch diesen Prozess gegen eine Gruppe von Reichsbürgern um einen Prinzen, Heinrich Prinz Reuß. Das ist ja kein Zufall, dass sich denn die Reichsbürger dann ausgerechnet auf ein Mitglied eines deutschen Adelhauses berufen. Wir merken, die Geburt eines Königs, die zieht Konsequenzen nach sich. Und das will Matthäus aufzeigen. Achtung, es passiert etwas. Aber dann ist etwas anders, im Gegensatz zu den sonst üblichen Abläufen bei der Geburt eines Thronfolgers. Und es gibt einen Störfaktor in dieser Erzählung und das ist, dass die Weisen nach Jerusalem kommen und der König ist da gar nicht geboren. Die waren eigentlich davon ausgegangen, wir reisen nach Jerusalem und da wird er schon sein. Aber der Störfaktor dieser Erzählung ist, dieser König wird nicht in Jerusalem und auch nicht in Rom geboren. Er gehört weder zur Kaste der Herrschenden noch zum Klerus. Er kommt in Bethlehem zur Welt, mitten in der Provinz, wörtlich übersetzt in Brothausen oder Brotheim, und ist einfach nur der Sohn von Maria und Josef. Die sind zwar beide Nachkommen Davids, aber das kam zu jener Zeit häufig vor. Der David hatte irgendwie 20 Kinder oder mehr gehabt. Und das ist 1000 Jahre später. Wir merken, Jesus ist ein König, aber der ist eine ganz andere Art von König. Er ist ein König abseits jeder weltlichen und religiösen Legitimation und Macht. Ein König mit einem Reich, und er sagt es ja später immer wieder, dass eine ganz andere Art von Königreich ist, als man es erwartet. Ein sanftes Königreich, das ohne Ausbeutung und Waffen daherkommt. Ein gewaltloses Königreich, in dem der König der Diener aller ist. Und im Kontrast dazu steht der andere König in dieser Geschichte, König Herodes, der von der Nachricht der Geburt dann erstmal aktionistisch alle möglichen Hebel in Bewegung setzt, und ohne dass es dann etwas nützt. Gott gibt Maria und Josef einfach rechtzeitig den Befehl, nach Ägypten zu flüchten und dort eine Zeit lang als Asylanten zu leben, bis die Lage sich wieder beruhigt hat. Von Anfang an finden wir so bei Matthäus diesen Gegensatz. Hier die regulären Könige, die durch Mord und Totschlag ihre Krone sichern, und da der neue König. Ein Verfolgter, ein Flüchtling, ein verletzlicher König, der am Ende keine Krone aus Gold, sondern eine aus Dornen trägt. Die Weihnachtsgeschichte mit den Weisen aus dem Morgenland ruft damit aller irdischen Macht und Herrschaft zu: Zieht euch warm an, eure Zeit geht zu Ende, der wahre König ist geboren. Und er entspricht nicht euren Erwartungen. Ihr werdet Rechenschaft ablegen müssen. Ihr kommt nicht ungeschont davon. Und dann wird es zu Ende sein mit Krieg und Blutvergießen, mit Gewalt und Unterdrückung. Die werden euch nichts mehr nützen. Das ist die Botschaft von Matthäus. Wenn man ihn gefragt hätte, hätte er das Ende der Zeit für die Mächtigen wahrscheinlich eher erwartet. Er wäre überrascht zu hören, dass auch heute noch knapp 2000 Jahre nach Pfingsten immer noch Gewalt und Brutalität die Nachrichten bringen. Aber auf der anderen Seite hat sich seine Botschaft ja durchgesetzt. Und immer wieder wurden im Lauf der Geschichte brutalen Diktatoren und Usurpatoren, die wurden in die Schranken gewiesen. Darum hat seine Botschaft bis heute nichts von ihrer Aktualität eingebüßt. Und die Botschaft von dem neugeborenen König wird heute weltweit öfter denn je erzählt. Und wir haben es ja auch schon erlebt, dass der Gewalt und Brutalität ein Stoppzeichen gesetzt wurde. Und darum erzähle ich auch heute gerne von der Geburt eines Königs, der ganz anders ist als unsere Mächtigen. Amen. Ja, ich habe ja mit der Weihnachtsgeschichte angefangen, die wir sonst nicht so oft am Heiligabend hören. Meistens geht es ja sonst eher um die Weihnachtsgeschichte von Lukas. Und in der Geschichte von Lukas, da ist einiges anders als bei Matthäus. Und wir erfahren einiges, was Matthäus verschweigt, was für ihn eher nebensächlich ist und was ablenken würde von der Botschaft, dass mit Jesus der König der Juden geboren wird. Aber der Lukas, der hat eine andere Intention. Ihm geht es darum, deutlich zu machen, dass Jesus quasi als Bettler auf die Welt kommt. Es gibt bei Lukas keine Weisen aus dem Morgenland, keine Geschenke, keinen Stern. Und keinen königlichen Rivalen, der schon dem Baby nach dem Leben trachtet. Anstattdessen sind die Eltern arm, obdachlos und ohne Herberge. Das Baby kommt in einem Stall auf die Welt und wird in eine Krippe gelegt, anstatt in ein warmes Bettchen. Und anstelle exotischer weiser Männer mit wertvollen Geschenken kommt ein Trupp Hirten, um das Kind zu bestaunen. Und vielleicht weiß es der eine oder andere, Hirten, die waren damals ein Teil des unteren Randes der Gesellschaft. Bei denen war man immer misstrauisch. Und wenn irgendwo etwas passierte, dann waren sie oft die ersten Verdächtigen. Man betrachtete sie sozusagen als den Bodensatz der Gesellschaft. Und ausgerechnet für diese Menschen singen die Engel. Ausgerechnet die Hirten sind die Ersten, die von der guten Nachricht von der Geburt des Retters erfahren. Sie werden eingeladen, zum Stall zu kommen, weil Gott überraschenderweise einer der ihren ist. Und bis heute sind auf diese Weise Menschen angesprochen, die es nicht leicht im Leben haben. Außenseiter, Arme, Mobbingopfer, Ausgegrenzte, Alte, Trauernde. Ihnen gilt die Botschaft, euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus der Herr? Die Botschaft, Lukas würde sozusagen, Gott hat gerade kein blaues Blut. Er ist keiner von denen da oben. Gott ist einer von euch, ein Unterdrückter. Er liegt frierend in der Krippe. Und wenn Gott einer von euch ist, dann kann nie wieder jemand sagen, du oder ihr hättet keinen Wert. Zwei Geschichten mit einer unterschiedlichen Ausrichtung und einer unterschiedlichen Botschaft. Und fast könnte man annehmen, es geht eigentlich um zwei verschiedene Personen. Einmal geht es um die Geburt eines Königs und einmal geht es um die Geburt eines Bettlers. Aber in beiden Geschichten geht es um die gleiche Person, jeweils geschildert aus der anderen Perspektive. Und darum ist Weihnachten ein Fest, das auf dem Ast sägt, auf dem sich die alte Ordnung breit gemacht hat. Diese Geschichte macht deutlich, es wird eben nicht so bleiben, wie es ist. Und so oder so, beide Geschichten, die von Matthäus und von Lukas, das sind beiden so Geschichten mit einem Störfaktor. Bedrohlich für alle, die auf dem hohen Ross sitzen. Das ist die Botschaft von Matthäus. Wenn du derjenige bist, der seine Macht ausnutzt, wenn du dich über andere Menschen stellst, sie hinderst, dass sie sich entfalten können, ihnen das Leben schwer machst, sie unterdrückt, dann nimm dich in Acht. Es kommt der wahre König, jemand, gegen den du mit deinen ganzen Tricks und Mätzchen nicht ankommst. Jemand, der dich mit deiner ganzen schlauen Taktik ins Leere laufen lässt. Und die Botschaft von Lukas, die richtet sich an die ganz unten. Wenn du dich als der Fußtreter der anderen fühlst, wenn du derjenige bist, der leidet, derjenige bist, der gequält wird, dem das Leben schwer gemacht wird, Gott sieht dich, er weiß, wie es dir geht, er steht dir bei und hilft dir. Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr? Und übrigens finden wir auch in den beiden anderen Evangelien in der Bibel eine Botschaft für das Weihnachtsfest. Johannes geht es dann darum, deutlich zu machen, dass Gott als Mensch mitten ins Leben reinkommt. Und damit wird unser Schubladendenken durchbrochen. Also Gott ist dann nicht nur in der meditativen Stille zu finden oder in der weihrauchgeschwenkten, hocherhabenen Atmosphäre. Das kann natürlich sein, aber muss nicht. Er kann ebenso mittendrin im Alltag sein. Und Markus ist es am Anfang wichtig zu betonen, dass wir als Menschen bewusst von Gott gewollt und geliebt sind. Niemand muss sich das Wohlwollen Gottes erkämpfen oder erarbeiten. Gott muss nicht erst überzeugt werden. So wie du bist, bist du von ihm geliebt. Damit ist die Weihnachtsgeschichte typisch für die christliche Botschaft überhaupt. Die Offenbarung ist immer nur ein Teil davon. Das Entscheidende ist, das passiert dann in dem Erzählen davon. Es geht gar nicht so sehr um den exakten Wortlaut, sondern um das, was die gute Botschaft mit mir macht. Das, was mich in Bewegung setzt, was mich so begeistert, dass ich es immer wieder weitererzähle. Warum bist du hier? Was hat dich in Bewegung gesetzt, dass du heute hier bist? Warum glaubst du? Oder warum glaubst du auch nicht? Oder nicht mehr? Sprich mit anderen Leuten über diese Fragen. Und genauso wie hinter der Schnittmenge der unterschiedlichen Versionen der Weihnachtsgeschichte Christus selbst steckt, wirst du das auch erfahren. Dass nämlich Christus sich dir offenbart in der Summe der Geschichten, die du über ihn hörst, wie er Menschen verändert und geprägt hat. Aber mach dich auf die Suche. So wie die Hirten, die losgegangen sind. Oder wie die Weisen. Und lass dich von Menschen inspirieren, die suchen. Als die Weisen nach Jerusalem kommen, hat das die ganze Stadt mitbekommen. Das war Stadtgespräch, die fremden, exotischen Menschen, die, sag ich mal, Reichtum ausgestrahlt haben und Weisheit. Und die Lebensrealität der Juden, die war damals sehr bedrückend.
denen war nicht danach zumute, dass sie Ja schreien. Judäa war römisch besetzt. Und die Römer saßen an den Schalthebeln, zogen überall Geld raus und machten es den Juden schwierig, ihr Leben zu leben. Militärisch wussten sie, da können wir mit den Römern nicht klarkommen. Und darum haben die so sehnsuchtsvoll auf den Messias gewartet. So, und dann in diese angespannte Atmosphäre hinein, da kommen die Weisen dann und sagen, Mensch, der Messias, der ist da, der König der Juden, der ist da. Und eigentlich müsste Jerusalem sofort nach Bethlehem pilgern, ganz Jerusalem. Aber die frommen Juden können sich das nicht vorstellen, dass ausgerechnet über ausländische Sterndeuter der Messias zu finden ist. Obwohl ja der Prophet Micha mit dem Zeugnis des Sterns übereinstimmt. Auch wenn das vielleicht deine Vorstellung sprengt, es lohnt sich, mit den Weisen auf den Weg zu gehen. Es lohnt sich, mit den Hirten zu gehen. Und es lohnt sich dann auf das zu hören, was Maria dann in ihrem Herzen bewegt. Auch gut heute noch, 2000 Jahre später. Und es lohnt sich dann, sich weiter auf den Weg zu machen und den Weg der Nachfolge Jesu zu gehen. Auch heute noch. Ein Weg, der nicht immer leicht ist. Ein Weg, auf dem Hähne manchmal dreimal krähen. Ein Weg, der nach Gethsemane führt und ans Kreuz, aber der am Ende auch zum leeren Grab führt. Weil Jesus auch hier die Grenzen unseres Denkens überwindet. Weil seit seiner Auferstehung Tod nicht mehr nur Tod meint, sondern auch Leben.
Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf uns und schenke und erhalte uns sein Shalom, sein Frieden, sein Heil. Amen.